Willkommen bei einer neuen Folge von AgrarScience Wissen Kompakt, dem Podcast der Haberlefer Raumberg Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute tauchen wir ein in die Welt von AKIS, dem agrarischen Wissens- und Innovationssystem, das für viele noch ein Fremdwort ist, aber in Wahrheit uns alle betrifft, die wir im ländlichen Raum leben, arbeiten oder auch forschen. Mit Elisabeth Gumpenberger vom Netzwerk Zukunftsraum Land sprechen wir darüber, wie Wissen sinnvoll fließen kann, was EIP-Agri-Projekte leisten und warum Innovationen nur im Miteinander wirklich gut funktionieren. Weiters gibt uns Frau Diplom-Ingenieurin Elina Scherzer, Forscherin in unserem Haus Raumberg Gumpenstein, einen Einblick in konkrete EIP-Projekte, bei denen innovative Ideen direkt aus der Praxis entstehen, mit spannenden Beispielen, zum Beispiel aus der Bergmilchviehhaltung oder einem EIP-Weideprojekt. Liebe Elisabeth, liebe Dina, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Danke.
Elisabeth, ich möchte gleich mit dir beginnen. Wir reden heute über das AKIS, ein Wort, das noch nicht viele kennen, das auch ein bisschen ein Zungenbrecher ist. Kannst du uns das ein bisschen erklären, was damit gemeint ist und warum die EU gesagt hat, wir brauchen sowas in den europäischen Ländern? Bitte.
Also AKIS, du hast das ja einleitend eh schon gesagt, steht für Agricultural Knowledge and Innovation Systems, also auf Deutsch die agrarischen Wissens- und Innovationssysteme, ist ein Konzept, das kommt ursprünglich aus der Innovationsforschung. Und es ist ja schon so, dass die Landwirtschaft, der ländliche Raum, vor sehr vielen Herausforderungen steht. Die Transformation steht auch an und AKIS hat sich da einfach entpuppt als ein passendes Konzept, um das auch gut zu umfassen und mit dem man gut arbeiten kann. Und deswegen ist es dann auch in die GAP-Periode 2023 bis 2027 aufgenommen worden und direkt in der Programmarchitektur.
Das heißt, die Europäische Kommission hat erkannt, wir brauchen hier Verbesserungen in vielen Ländern Europas. Österreich ist ja da, es hat ja auch eine Basisstudie gegeben, wo Österreich sehr gut abgeschnitten hat. Aber auch etwas Gutes kann noch besser werden.
So ist es, genau.
Aber insgesamt hat man gesehen, dass sehr vieles an Innovationen, an Forschung nicht in der Praxis ankommt, oder? Und dass hier sehr viel Verlust passiert. Genau. Und das möchte man jetzt von Seiten der Europäischen Union verbessern.
Und gibt dem auch einen Namen und ein Konzept, das wissenschaftlich beforscht ist und so weiter. Genau. Die eine Seite ist ja die Wissen aus der Forschung in die Praxis und dann gibt es natürlich auch die andere Richtung, wird das beforscht, was die Praxis wirklich braucht, sind das die drängenden Fragen und sind die Ergebnisse dann auch wirklich anwendbar? Also das muss man immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Das eine ist natürlich vielleicht technologisch, aber dann gibt es natürlich auch die wirtschaftliche Komponente, die soziale, die ökologische und so weiter. Und AKIS gibt dem sozusagen jetzt einen guten Namen, einen guten Rahmen auch, der eben auch von der Kommission dementsprechend unterstützt wird und auch natürlich auch finanzielle Mittel dahinter hat, um das auch wirklich weiterzuentwickeln. Auch in Österreich, wo es eben eh schon...
Und wo ist das AKIS jetzt in Österreich beheimatet? Du kommst ja vom Zukunftsraum Land.
Genau, also ich bin eben von der GAP-Vernetzungsstelle, Netzwerk Zukunftsraum Land. Und bei uns ist diese AKIS-Kooperationsstelle angesiedelt. Die betreuen, also wir, von mir jetzt persönlich auch, gemeinsam auch mit der Landwirtschaftskammer Österreich, die ja auch im Netzwerk ist, und unser Counterpart sozusagen auf Verwaltungsseite ist im Landwirtschaftsministerium der AKIS Coordination Body, so nennt sich das.
Wir sind ja im AKIS auch zentraler Player sozusagen und auch eingebunden. Es hat ja am Anfang sozusagen einen Prozess gegeben, wo man mal geschaut hat, wo stehen wir in Österreich überhaupt, wo sind unsere Stärken, wo können wir noch etwas optimieren. Und auf das hinaus habt ihr sozusagen jetzt euch gewisse Dinge übernommen oder vorgenommen.
Genau.
Kann man das ein bisschen grob umreißen, in welche Richtung ihr jetzt speziell koordiniert, Forschende mitnehmt? Ihr geht ja auch in Richtung Universitäten, die ja oft etwas weiter von der Praxis weg sind, um sie mitzunehmen, oder?
Genau. Unser Anspruch ist, dass wir im besten Fall nicht was Neues, nicht was duplizieren sozusagen, sondern was es schon gibt, einfach zusammenbringen, vernetzen und so weiter. Also das ist mir die Hauptaufgabe, einfach Vernetzung, Kooperationspartner, finden. Also wir kriegen immer wieder konkrete Anfragen. Ich habe dort ein Projekt geplant. Müsstet ihr jemanden im EU-Ausland oder auch aus Österreich, der zu dem Thema arbeitet, mit der oder dem sie uns vernetzen könnt? Das ist so einmal der Grundanspruch, dass man auch die Vernetzung verbessert. Mhm. Die Netzwerke, die bestehen, auch untereinander verknüpft und einfach schaut, dass das alles, was schon da ist, einfach auch unter die Leute kommt und drauf aufgebaut wird. Das Zweite ist, dort, wo wir wirklich jetzt so Lücken identifizieren, haben wir dann auch konkrete Maßnahmen. Also jedes Jahr überlegen wir uns so neue. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel ein Ideas Lab gemacht zum Thema biologische Landwirtschaft, das einfach darum gegangen ist, gemeinsam mit verschiedensten Stakeholdern aus der biologischen Landwirtschaft darüber zu sprechen, wo braucht es denn jetzt wirklich wieder neue Projekte, wo drückt der Schuh, worauf müssen wir aufsetzen. Oder was wir jetzt auch gemacht haben in den letzten Jahren, ist manches auch einfach sichtbar machen, zum Beispiel durch ein Mapping aufzuzeigen, wo sind denn die Akteure in der Digitalisierung im landwirtschaftlichen Bereich in Österreich oder wer arbeitet denn alles zur biologischen Landwirtschaft, damit dann Menschen, die in diesen Bereichen auch jemanden suchen, einfach rascher jemanden finden und da auch einmal aufgezeigt wird, was haben wir denn alles und wie können wir denn das nutzen, damit da noch mehr draus entsteht.
Wer sind so zentrale Akteurinnen und Akteure? Wer sind eure Kunden oder Partner? So im Groben. Jetzt müssen wir nicht alle Universitäten aufzählen und alle Forschungsstellen, aber es gibt Forschende, es gibt Beratende, es gibt private Forschungsinstitutionen.
Dann also
natürlich die Bäuerinnen und Bauern.
Natürlich, als nicht nur Zielgruppe, sondern im besten Fall als jene, die es auch in die Bottom abtreiben und auch ihre Themen einbringen und so. Genau. Landwirtschaftliche Betriebe, deren Interessensvertretungen natürlich auch Bildung, Beratung haben wir eh schon gesprochen, Vorstände. Sollte natürlich, gerade wenn es dann auch um die ländliche Entwicklung über die Landwirtschaft hinausgeht, auch den ganzen ländlichen Raum betreffen, also regionale Entwicklerinnen und Entwickler.
LIDA-Projektgeschichten und so.
ChemKlar und so weiter. Also alle, die irgendwie Interesse haben und dort auch arbeiten, daran arbeiten, dass sich der ländliche Raum und die Landwirtschaft und Forstwirtschaft da weiterentwickeln.
Genau. Und ihr habt auch einen internationalen Kontakt sozusagen. Ihr lernt auch von anderen, wie die es machen. Und beziehungsweise umgekehrt, andere schauen sich auch bei uns einiges an und man kann ja auch in Österreich sehr viel lernen dazu.
Oder? Auf jeden Fall, genau. Und also unser direkter Ansprechpartner auf EU-Ebene ist das EU-CAP-Network, also die Vernetzungsstelle auf EU-Ebene, was jetzt eben diese Umsetzung vom GAP-Strategieplan betrifft. Und da kann man wahnsinnig viel voneinander lernen. Also sowohl von Ländern, die uns ähnlicher sind von den Bedingungen her, als auch von jenen, die ganz andere Fragestellungen haben. Es ist immer sehr bereichernd, sich auch auf EU-Ebene auszutauschen. Und wie du eingangs erwähnt hast, oft merkt man dann, dass Österreich eh sehr weit ist. Mhm. Nichtsdestotrotz geht es immer nur besser, glaube ich.
Ja, ja, man kann natürlich sehr viel lernen und auch optimieren. In deiner Arbeit, was sind so typische Herausforderungen, wenn man so ein Netzwerk betreut, ausbaut, am Leben erhält?
Ja, ich finde, eine Riesenherausforderung ist die Zeit und damit verknüpft Budget, sowohl jetzt natürlich in unserem Arbeitsalltag, aber auch beispielsweise auf Seite der Landwirtinnen und Landwirte. Es ist einfach schwierig, sich die Zeit zu nehmen für Projekte, die man zusätzlich zum Grundrauschen quasi erledigen sollte. Da auch den Kopf frei zu kriegen, immer wieder zu treffen, zu fahren oder sich vor dem Computer zu sitzen. Und es ist tatsächlich auch oft schwierig, finde ich, Landwirtinnen und Landwirte zu finden, die dann auch Zeit und die Mittel haben, da jetzt auf eine Konferenz zu fahren, auch auf EU-Ebene an Veranstaltungen teilzunehmen und sich da irgendwie einzubringen. Das ist einfach, glaube ich, dem geschuldet, dass eh jeder so einen Knack zu tun hat.
Und was macht sie da konkret? Wie unterstützt ihr diesen Prozess jetzt da?
Indem wir beispielsweise auch wirklich dann persönlich Leute anrufen und zur Teilnahme motivieren oder eben über unsere Partnerinnen und Partner fragen, hey, wisst ihr da Landwirtinnen, die euch besonders innovativ erscheinen, mit denen wir da mit Kontakt aufnehmen sollten?
Das heißt, im Idealfall könnte man auch, ich bin eine Universität, ich habe ein Forschungsthema vor mir, könnte ich zu euch kommen und ihr sucht Bauern, die möglicherweise mitarbeiten könnten in diesem Projekt? Oder umgekehrt, Bäuerinnen und Bauern könnten auch zu euch kommen mit einem großen Problem und dann sucht man sich die Forschung und versucht das Projekt, ein Projekt aufzugleisen über unterschiedlichste Wege natürlich. Da können wir ja dann über die EEB-Projekte als Beispiel reden, oder?
Ich würde sagen, das meiste läuft dann schon über Intermediäre, also in dem Fall zum Beispiel Bio Austria, Landwirtschaftskammer und so weiter, die dann eben Zugang zu Landwirtinnen und Landwirten haben. Dann haben wir dort direkt, wo wir sie schon kennen, aus Vorprojekten beispielsweise oder von Veranstaltungen oder aus persönlichen Netzwerken. Ansonsten brauchen wir da schon auch die Intermediäre, die ja teilweise auch in der AKIS-Kooperationsstelle eh schon sind, die dann auch wissen, fragt es mal dort und dort in der Landwirtschaftskammer Steiermark an.
Mhm. Das heißt aber, als ein konkretes Beispiel, ich bin ein Gemüsebaubetrieb und ich habe eine besondere Herausforderung in meinem Gemüsebau und hätte das gerne beforscht gehabt, könnte ich mich schon an euch wenden und ihr würdet weiterhelfen, um hier möglicherweise ein Projekt aufzubauen?
Ja, also das wäre total spannend, wenn wir so konkrete Herausforderungen kriegen, das dann einmal zurückzuspielen ans Netzwerk, genau. Mhm. Und zu schauen, gibt es eine Forschungsinstitution oder Beratungsorganisation, die es aufgreifen mag,
ja,
die so eine Expertise hat im Haus oder schon länger zu dem Thema arbeitet. Und genau, ist jetzt, also bei uns kommen oft die Projekte schon eher in den Grundzügen, mhm, und sagen dann, aber uns fehlt nur der Forschungspartner, habt ihr da jemanden?
Mhm.
Und
okay.
Es ist eher so punktuell, ja, würde ich sagen. Es wäre aber durchaus auch spannend, da mal noch weiter vorne im Innovationsprozess anzufangen.
Okay.
Genau.
Da sind wir jetzt eigentlich eh schon bei den EIB-Projekten ein bisschen angekommen, Europäische Innovationspartnerschaft. Auch das ist etwas, das ihr mitbetreut und das ein Musterbeispiel auch ist, wie man einen Bottom-up-Prozess sozusagen in der Forschung und Umsetzung und Begleitung der Praxis, mhm, durchführen kann. Vielleicht erklärst du kurz diese IB-Gedanken, mhm, und dass man dann, die Edina ist ja heute hier auch, weil sie in 3 EIB-Projekten aktuell involviert war oder involviert ist und sie kann sehr gut die Stärken und vielleicht auch Herausforderungen von EIB-Projekten ein bisschen beleuchten. Aber vielleicht sagst du kurz einmal, was die Idee bei den EIB-Projekten ist. Und da sind wir ja jetzt da bei einem Problem in der Praxis, das, genau, man dann versucht, in einem Netzwerk mit Beratung, Forschung, Firmen und zu lösen.
Also ich bin Teil der AKIS Kooperationsstelle, ich bin jedoch auch Innovation Brokerin im Netzwerk Zukunftsraum Land und bei uns.
Innovation Brokerin, genau, kann man auf Deutsch, heißt das, Unterstützerin beim genau, Generieren von Fortschritt.
So, das ist eine wunderbare Übersetzung, die muss man gleich merken. Genau, Vermittelnde zwischen verschiedensten Innovationsinteressen und Potenzialen, genau. Und wir betreuen eben auch die EIB-Agri-Projekte in der Antragstellung und dann auch in der Ergebnisverbreitung. Also EIB-Agri, genau, die Europäische Innovationspartnerschaft, landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit. Da geht es jetzt konkret bei der Förderung, den Code 7706 hat in Österreich, darum wirklich Herausforderungen aus der Urproduktion zu lösen.
Das heißt, der Bauer, eine Vereinigung von Bäuerinnen und Bauern haben ein Problem, mhm, eine Herausforderung, genau, und sagen, wir haben ein Problem, wir möchten dieses gelöst haben und gehen, mhm, im Idealfall an Beratende, mhm, an Forschende, an Firmen und gemeinsam versuchen wir, dieses Problem zu lösen, oder?
Das wäre der Idealfall, genau. Die Grundidee da ist eben, dass nach diesem Multiakteursansatz ein Projekt aufgesetzt wird, Multiakteursansatz heißt, dass eben verschiedenste Stakeholdergruppen da jetzt auch wirklich aktiv mitarbeiten. Das ist immer ganz wichtig, finde ich auch, dass die Landwirtinnen und Landwirte nicht nur beteiligt werden und quasi die Versuchsfläche bereitstellen, sondern wirklich aktiv im Projekt mitgestalten und mitentscheiden. Dann sind eben Bildung und Beratung da auch dabei, so wie die Forschung. Und dass sich diese unterschiedlichen Gruppen mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln auch mal zusammensetzen und gemeinsam eben ein neues Projekt auf die Beine stellen. Und dafür gibt es immer eine Förderung im besten Falle. Und unser Anspruch ist da eben auch, dass dann die Ergebnisse rausgehen. Das ist eine Grundidee der Förderung, dass das nicht im stillen Kämmerchen passiert darf und dann alles patentgeschützt ist und so, sondern wirklich, mhm, dass die Ergebnisse dann,
also die Ergebnisse müssen breit sein. Es darf nicht der Forschungsanteil zu hoch sein. Es ist nicht Grundlagenforschung, sondern,
genau,
eher angewandte Forschung.
Genau.
Gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern auf Augenhöhe,
genau,
wo man gemeinsam etwas entwickelt. Mhm. Man lernt aus der Praxis auch sehr viel, der Forschende.
Auf jeden
das
Fall.
Das ist sehr was,
genau,
Wertvolles.
Mhm. Ist
das
auch
spüren wir in unserem Haus immer wieder, dass wir sehr viel
verstehen
mitnehmen.
Ja, mhm, genau.
Und es gibt auch eine Förderung, hast du gesagt. Mhm. Also diese Projekte dauern so in etwa 3 Jahre.
Genau.
Und für diesen Zeitraum kann man, je nach Kosten, und die muss man natürlich sehr aufwendig dokumentieren und vorauskalkulieren, aber es bis zu 400.000 Euro, glaube ich, kann man Projekte einreichen.
Genau, und es ist eine 100%-Förderung. Also es hängt davon ab, welche Kosten jetzt genau gefördert werden sollen. Aber grundsätzlich ist es eine, finde ich, wahnsinnig tolle Förderung, wo auch sehr viel möglich ist mit dem Budget, denke ich.
Natürlich gibt es ein Auswahlverfahren und genau, von 20 Projekten werden vielleicht 10 genehmigt oder 7. Das muss man auch wissen
so
vorher.
In Zahlen sagen, genau. Es geht einfach um gute Einreichungen, die dann, ja, letztlich ausgewählt werden.
Starke Konsortien sozusagen, wo sehr gute Gruppen zusammenarbeiten, genau, und was Innovatives, Neues produzieren.
Und wo schon in diesem Konsortium auch sichergestellt ist, dass dann jemand das Ergebnis weiterträgt. Mhm. Und das ist wirklich eine breite Wirkung entfaltet. Das ist auch was, worauf sehr stark geschaut wird, damit es dann irgendwie das Geld sozusagen auch wert ist.
Jetzt komme ich ein bisschen zu Edina. Edina, du bist ja forschend seit einigen Jahren bei uns tätig und du bist gerade im Bereich EIB-Projekten immer voll mit involviert gewesen, von der Beantragung bis zum Abschluss. Und vielleicht kannst du uns aus 1, 2, 3 Projekten ein bisschen was berichten. Vielleicht fangen wir mit dem Bergmilchvieh-Projekt einmal an. Vielleicht leite ich kurz ein, um was da gegangen ist. Wir haben in Österreich sehr viele kommunationshaltende Milchviehbetriebe, die am Markt unter Druck gekommen sind, weil gewisse Molkereien die Milch nicht mehr abholen wollten oder Handelsketten diese Milch nicht mehr vertreiben wollten. Und aufgrund dieses Problems ist es uns darum gegangen, für diese Betriebe Lösungsansätze zu finden. Wie kann ich den Stall adaptieren? Wie geht's den Tieren überhaupt auf diesen Betrieben, wenn ich als Kleinbetrieb mit Kombinationshaltung arbeite, aber eine sehr gute Tierbetreuung habe? Wie schaut's dann im Tierwohlbereich überhaupt aus? Das hast du dir konkret angeschaut. Und das ist ein sehr erfolgreiches Projekt aus meiner Sicht gewesen, eines der schönsten, wo ich mit dabei war auch. Aber Edina, jetzt erklär du uns kurz ein bisschen, was das Spannende an dem Projekt war und auch die Zusammenarbeit, wie die funktioniert hat.
Ja, also für mich besonders spannend war, dass wirklich die Bäuerinnen und Bauern auch sehr stark zu Wort gekommen sind, dass da innovative Ideen direkt von den Betrieben aufgegriffen worden sind, die dann über die Beratung, die Stallbauberatung in unserem Fall, von der Landwirtschaftskammer aus zur Verfügung gestellt worden ist und dann auch weitergehend die Forschung sehr stark mit eingebunden war und dass wir uns verschiedene Aspekte angeschaut haben. In unserem Fall war das eben einerseits das Tierwohl, dann auch die Emissionen, also Stickstoffemissionen, die auf den Betrieben dann auch entstehen. Dann hat man sich die bauliche Komponente angeschaut, also was ist überhaupt umgesetzt worden.
Am Berg, genau, wo es ja sehr schwierig ist, Stallungen umzubauen, neu zu bauen. Da haben wir innovative Ideen gesucht auch. Gell?
Genau, wo ja einfach der Platz sehr begrenzt ist. Und auch noch ganz wichtig war die Betriebswirtschaft, die ja doch auch immer in den Augen behalten werden sollte von den Bäuerinnen und Bauern. Und ich glaube, das war wirklich eine ganz runde Sache, wo ganzheitlich auf die verschiedenen Betriebe geschaut worden ist und wo auch regionale Gegebenheiten von allen Bundesländern mit berücksichtigt worden sind.
Ja, es waren also Bauberater aus allen Bundesländern mit dabei. Es waren Betriebswirtschaftsberater dabei, du hast es gesagt. Und es hat sehr gute Produkte dann am Ende auch gegeben, oder? Die wir jetzt ja noch verwenden.
Genau, genau. Ich meine, ganz interessant damals war ja wirklich, dass es eine brennende Diskussion rund um die Kombinationshaltung gegeben hat. Und dass wir da auch darstellen haben können, dass die Kombinationshaltung nicht per se schlecht ist, sondern dass es immer darauf ankommt, wie wird sie umgesetzt. Und das haben wir da mit diesen 30 Betrieben, die da mit dabei waren, darstellen können. Und ja, da haben wir eben dann auch ein paar Betriebe gefunden, die diesen Auslaufstall sozusagen kreiert haben. Also da ist wirklich die Innovation direkt auf den Betrieben basiert und die haben dann der Beratung und auch uns, also der Forschung, mitgeteilt, was läuft gut, wo gibt es Herausforderungen, wie kann man das überhaupt umsetzen und wo liegt dann eigentlich auch der Nutzen für die Tiere, aber natürlich auch für die Bäuerinnen und Bauern, die in diesen Stallsystemen dann arbeiten.
Wir können dann im Podcast auf der Homepage das verlinken, das Projekt, weil es gibt sehr viele Produkte daraus, eine Homepage, es gibt Beratungsunterlagen, Broschüren, die jetzt noch in der Praxis draußen breiten Anklang finden. Vielleicht auch Bergweide-Innovationsprojekt, das ist ja auch eines, das jetzt abgeschlossen worden ist vor kurzem. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
Ja, das ist deshalb in die Wege geleitet worden, weil ja die Weideverordnung von Österreich umgesetzt werden hat müssen.
Auf Biobetrieben.
Auf Biobetrieben, genau. Und weil natürlich in verschiedenen Gebieten in Österreich das Ganze nicht so einfach ist. Und da haben wir uns dann spezielle Herausforderungen angeschaut für Betriebe im Berggebiet einerseits, dann auch in Gebieten, wo es sehr eng ist rund um die Stallungen, also wenig Weide in der Nähe zur Verfügung steht, also stark bestoßene Flächen. Dann waren aber auch sehr trockene Gebiete dabei, sehr feuchte Regionen, wo ebenfalls Weide umgesetzt werden soll. Und dann auch noch der große Teil mit den kleinen Wiederkäuern, der ja auch sehr spannend ist. Und
wo es um Parasitenthematik gegangen ist, Weide und Parasiten ist gerade bei kleinen Wiederkäuern eine Herausforderung.
Genau, das haben wir auch dann auf den Praxisversuchen tatsächlich im Projekt auch erkennen müssen, ja, dass das Ganze nicht so einfach ist. Und genau, da haben wir uns wirklich angeschaut, was ist möglich auf den Betrieben, wie kann man das umsetzen. Und beeindruckend war es, dass es überall eigentlich möglich ist, Weide umzusetzen. Wie das Ganze dann gemacht werden kann, ist dann halt ganz stark vom Standort abhängig. Und da gilt es halt, das Wissen ja weiterzugeben an die Bäuerinnen und Bauern, die das dann auch wieder an Kolleginnen
und Kollegen weitergeben. Kannst du den Multiakteurinnen-Ansatz ein bisschen erklären? Wer hat da alle mitgewirkt von den Institutionen her in dem Weide-Innovationsprojekt jetzt zum Beispiel?
Ja, also da ist es bei uns in den Projekten generell üblich, dass wir ein sehr breites Projektkonsortium haben. Einerseits einmal der Leadpartner, das war in unserem Fall Bio Austria, wo wir dann auch die verschiedenen Landesverbände von Bio Austria mitgearbeitet haben. Dann die Bäuerinnen und Bauern waren eigentlich die wichtigste Komponente, würde ich sagen, die die ganzen Ideen dann auch umsetzen, die Verbesserungsvorschläge in der Projektgruppe zur Diskussion stellen, immer wieder mitteilen, was läuft gut, wo gibt's Probleme. Und so lernen dann Praktikerinnen und Praktiker voneinander, weil immer mehrere eigentlich ein ähnliches Problem haben.
So ein Stable Schools Konzept haben wir da umgesetzt, wo praktisch der Bauer berichtet, Erfolgsgeschichte auf seinem Hof, eine, zwei, und auch eine Herausforderung berichtet. Und dann kommt jeder der Bäuerinnen und Bauern an die Reihe und sagt, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich dieses Problem so angehen.
Spannend.
Und da lernt man voneinander. Und der Berater ist sozusagen nur der Moderator im Hintergrund. Genau. Also auch ein interessanter Ansatz. Also Bäuerinnen und Bauern waren wichtig, natürlich Beratungskräfte waren dabei.
Genau, dann Forschung, aber auch die BOKU war involviert. Die WebMed, also da hat man wirklich sehr breit geschaut, dass man Expertinnen und Experten einbindet. Und ich glaube, das ist dann auch in der Dissemination am Schluss dann ein großer Vorteil, weil die Ergebnisse dann auch wieder breit gefächert sind.
Ja. Und jetzt aktuell bist du in einem Bio-Fresser-Projekt drinnen, Fresser unter Anführungszeichen. Es geht um Kälber für die biologische Rindermast, die uns fehlen. Der Markt würde viel mehr Ochsen, Bio-Ochsen und Kalbinnen vertragen, aber es fehlen uns die Tiere für die Mastbetriebe und an dem Problem wird auch aktuell gearbeitet. Wer ist da dabei?
Ja, da ist es ebenfalls wieder Bio Austria, die da den Lead im Projekt übernehmen. Dann auch die Landwirtschaftskammern nehmen einen wichtigen Teil ein. Wir als Forschungseinrichtung, Studie Schlierbach ist da auch mit dabei.
Und die Bäuerinnen und Bauern, konkret unterschiedlichste Varianten der Kälberaufzucht zum Beispiel betreiben und für uns Daten erfassen und auch die Tiergesundheit mit betreuen. Was ist das Spannende in diesen, du kennst ja andere Forschungsprojekte auch, die so auf Universitäten ursprünglich gelaufen sind, sehr stark abgegrenzt. Was ist da jetzt das Positive und was sind dann auch die Herausforderungen für dich?
Ja, also die Exaktversuche, die es oft auf universitärer Ebene gibt, die sind teilweise für Praktikerinnen und Praktiker wenig greifbar. Die können mit Signifikanzen oder Zahlen auf der zweiten Kommastelle nicht so viel anfangen. Die haben gern etwas, was man sich anschauen kann, vielleicht einen landwirtschaftlichen Betrieb dahinter, wo Personen da sind, mit denen man über die Sachen reden kann, die dann schon verschiedene Erfahrungen preisgeben können. Und ich glaube, für die Praxis sind eben diese EIB-Projekte, diese sehr praxisangewandten Projekte ganz wichtig und in erster Linie halt auch dann das Sinnvolle. Und natürlich auch für die Forschenden, so wie für unsere Einrichtung oder für die Beratung ist es einmal ein großer Gewinn, wenn man da auf landwirtschaftliche Betriebe kommt, wenn man die Herausforderungen direkt mitkriegt und da erkennen kann, was für eine Stellschrauben haben wir noch, wo muss man noch drehen und wo sind wir bereits schon ganz gut.
Was ist eine Herausforderung? Also es ist ja nicht alles so einfach, wenn man so viele unterschiedliche Menschen in einem Projekt hat und auch Anforderungen, Ziele.
Genau, ja. Ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass einfach die Projektleitung gut arbeitet, alle mit einbezieht, immer auch das Gespräch sucht zu den einzelnen Akteuren und dann Probleme wirklich angesprochen werden in den Projektmeetings, die ja regelmäßig stattfinden und wo man dann zu einer Lösung kommt, die für alle vertretbar ist und wo alle sagen, ja passt, mit der gehen wir mit.
Ja, ich muss vielleicht da zur Forschung ein bisschen, weil ich ja auch selbst Forschender bin, schon auch sagen, Grundlagenforschung ist wichtig. Die zweite Kommastelle ist oft auch sehr wichtig. Wir brauchen das auch. Oft wäre es gut, wenn das ineinander fittet oder wenn die genaue Forschung gemacht wird auf Forschungsstellen und dann aber in der Transformation in die Praxis dann praktisch dieser Praxisansatz auch umgesetzt wird, dass ein EEB-Projekt an ein genaues Forschungsprojekt anschließt, ist auch eine Möglichkeit. Ich möchte nur dazu sagen, es braucht beides.
Ja.
Also, und man kann nicht jedes Problem mit dem gleichen Lösungsansatz bewältigen. Das ist einfach so.
Genau. Aber ich glaube, das sieht man eh in die EEB-Projekte auch ganz deutlich. Mhm. Gell? Dass es nicht nur einen Lösungsansatz gibt, der immer gilt und der immer zum Ziel führt, sondern dass halt ganz individuell gedacht werden muss.
Wenn du so in die Zukunft denkst, wo siehst du dich in diesem Zusammenhang? Wo geht es dir besser? Wie fühlst du dich da wohl? Wie geht es dir mit den Bäuerinnen und Bauern?
Ja, dadurch, dass ich landwirtschaftlichen Ursprung habe und selber auch am landwirtschaftlichen Betrieb daheim mitarbeite, fällt mir die Kommunikation mit Bäuerinnen und Bauern nicht schwer. Also ich fühle mich da wohl. Also wenn ich auf einen Betrieb komme, habe ich eigentlich kein Problem, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich verstehe die Herausforderungen auf den Betrieben. Und für mich ist es echt jedes Mal sehr, sehr spannend, wieder neue Betriebe kennenlernen zu dürfen.
Elisabeth, wie wichtig ist es, die gleiche Sprache zu sprechen?
Ich glaube, das ist voll wichtig, aber auch total herausfordernd. Es ist ja die gleiche Sprache ist das eine, dass man sie quasi auch wirklich inhaltlich versteht. Das andere ist ja, man hat ja in so einem Multiakteursprojekt ja unterschiedliche Ziele, glaube ich. Also jede Organisation hat ja eigene Ziele und da muss man auch irgendwie einen Weg finden, dass jeder zu seinem und ihrem persönlichen Ziel irgendwie gelangt.
Und auch ernten und kann. Und auch gemeinsam, jeder kann auch ernten. Mhm. Also es gibt ja sehr viele, oder es gibt sie halt auch, die sich die Ernte wegschnappen wollen. Und das so fair muss man auch sein. Ja. Man muss auch den Erfolg teilen können, oder?
Ja, total, ja, ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, eine starke Projektleitung, die das gut kann, auch zwischenmenschlich, ist wahrscheinlich der beste Weg zum Erfolg, oder? Wie siehst du das aus persönlicher Erfahrung?
Ja, und ich glaube auch, Respekt voneinander ist immer ganz wichtig und natürlich auch den Bäuerinnen und Bauern gegenüber, weil ohne ihnen könnte man diese Projekte ja gar nicht umsetzen. Mhm. Also das ist ja eigentlich die Grundlage, dass man überhaupt eine Genehmigung für Projekte bekommen. Und das ist, glaube ich, einmal ganz was Grundsätzliches. Und wenn das dann funktioniert, dann darf das andere auch.
Wie hoch ist der bürokratische Aufwand bei so einem Projekt? Da bist du ja, schaue ich jetzt zu dir hin, weil du bist schon Betroffene auch. Und das ist ja nicht ohne, oder?
Genau, ist nicht ohne. Wobei ich schon auch sagen muss, also wenn man es sehr gut plant, also wenn die Planungsphase gut läuft, wenn man sich da bereits konkrete Gedanken macht und verschiedene Personen mit einbezieht, macht sich das auch später dann im Laufe des Projekts bemerkbar. Also wenn es gut geplant ist, das ist schon einmal ganz was Wichtiges, glaube ich. Und natürlich die Abrechnungen, die regelmäßig auf uns zukommen, sind nicht ohne. Vor allem für Personen wie uns aus der Forschung, wo man ja gern an der Sache dabei ist und nicht sich unbedingt mit Anzahlen von Stunden oder Beträgen umschlägt. Aber es ist alles machbar und wir versuchen das immer bestmöglich dann auch zu liefern. Und ja, sauber.
Natürlich müssen die Zollen passen, weil wir reden ja vom öffentlichen Geld,
genau.
Oder? Das ist ja das Geld der Gesellschaft.
Genau.
Und da muss man natürlich auf der anderen Seite auch alles sauber dokumentieren. Bäuerinnen und Bauern haben die Auflagen ja auch, wenn sie bei Ölpool-Maßnahmen beispielsweise mitmachen.
Genau,
oder?
So ist es. Ja, und das ist alles im Rahmen. Also das kann man alles umsetzen. Und da gilt es halt einfach genau zu sein. Und dann.
Und ihr unterstützt in diesem Prozess ja auch, oder?
Konkret. In der Antragstellung, genau. Also eben, dass wir Feedback geben auf die Idee, wie das Konsortium zusammengesetzt ist und dann auch, wie die Arbeitspakete gestaltet sind. Genau.
Elisabeth, wenn sich jemand Gedanken macht, so ein EEB-Projekt vielleicht einmal aufzugleisen, weil er ein Problem hat oder weil seine mehrere Bäuerinnen und Bauern eine Riesenherausforderung haben, was würdest du vorschlagen, wie soll man vorgehen? Wann bindet man euch ein? wie ist der optimale Weg zu einem Projekt, das dann in einem Jahr in etwa genehmigt wird?
Also die Einladung ist da, zu jedem Zeitpunkt uns zu kontaktieren.
Mhm. Wir werden das verlinken im Übrigen beim Podcast, gerne, damit man euch findet gleich.
Sehr fein, ja. Wie gesagt, der klassischere Fall ist, dass es schon zumindest ein paar Partner gibt vom Konsortium und dann die Leute zu uns kommen. Spricht nichts dagegen, früher zu kommen.
Okay, oder auch später. Und ihr hört es dann auch weiter. Genau. Es gibt natürlich dann auch Antragsformulare auszufüllen. Dafür gibt es aber auch schon in der ersten Stufe eine finanzielle Unterstützung Projekte, die sozusagen, es gibt ein zweistufiges Verfahren, muss man prinzipiell einmal sagen.
Genau,
in der ersten Stufe reiche ich ein grobes Konzept ein und wenn diese Idee, dieser Gedanke, dieses geplante Projekt dem entspricht, was man sich auch wünscht von Seiten des Fördergebers, dann wird man eingeladen, für die zweite Stufe einen Projektantrag auszuformulieren und dafür gibt es auch schon eine Unterstützung dann.
Genau, das ist das Feine jetzt in der Periode, dass man sich auch diese Projektentwicklungsphase abgelten lassen kann. Man kann jedoch, wenn man schon so weit ist oder
auch gleich in die zweite
Stufe
gehen,
was er immer auf das nicht warten mag, dass was ausgeschrieben ist, kann man gleich in die zweite Phase einreichen.
Dann muss aber sauber formuliert sein.
Dann muss es ein vollumfassender Projektantrag mit allen kleinen großen Details sein, genau.
Das heißt, wenn jemand Hilfestellung braucht mit einer Idee oder mit in der Umsetzung, kann man sich an euch wenden.
Voll gern, für das sind wir da.
Wenn man Teil des Netzwerks werden will, also man ist jetzt eine Forschungsstelle, eine Beratungsstelle, eine Firma und möchte in ein Netzwerk hineinkommen zu einem gewissen Thema, du hast vorher die biologische Landwirtschaft angesprochen oder es könnte auch Gemüsebau sein, wie kann ich das werden? Wie könnt ihr da unterstützen mit Informationen?
Ich glaube, der einfachste Schritt ist einfach mal beispielsweise den Newsletter zu abonnieren, einfach mal um mitzukriegen, was das Netzwerk Zukunftsraum Land so macht und nicht nur das Netzwerk, sondern wir bewerben ja dann ganz viele Veranstaltungen von anderen Partnern, Stellen im Netzwerk, international und national und so. Einfach auch mal unsere Website www.zukunftsraumland.at genauer durchzuschauen. Da gibt es zum Beispiel auch die Projektdatenbank, wo man sich einfach mal anschauen kann, was schon alles genehmigt wurde, was es schon alles an Wissen und Ergebnissen gibt. Und natürlich jederzeit auch die Einladung zum persönlichen Kontakt. Einfach mal anrufen, E-Mail schreiben, sagen, was hätte ich gern, was brauche ich, was suche ich. Und dann werden wir da einfach individueller schauen, dass die Person weiterkommt.
Wo siehst du das Netzwerk in Zukunft in Österreich, in Europa? Wird es internationaler vielleicht sogar?
Ja, das ist schon unser dauerhaftes Bestreben, dass wir sowohl innerhalb von Österreich Netzwerke verbinden, die schon da sind, als auch uns natürlich auch auf EU-Ebene immer besser vernetzen mit anderen für die Wissensflüsse. Ich glaube, Netzwerke entstehen nicht immer von alleine. Es braucht schon auch oft jemanden, der sich umschaut drum. Und das ist die Rolle, die wir da auch wahrnehmen wollen. Dass wir dort Maßnahmen setzen, wo es welche braucht. Da sind wir immer sehr dankbar für Anregungen, Bedarfe und Wünsche, was wir wirklich braucht, gerade auch von Landwirtinnen und Landwirten. Was wünschen sie dir, um weiterzukommen in ihrer Arbeit, um ökologischer zu werden, um produktiver zu werden? Damit wir da auch die richtigen Bedarfe adressieren, die richtigen Angebote setzen. Also eben das eine ist, Angebote setzen dort, wo es noch nichts gibt und aber auch einfach sichtbar machen, was es schon gibt und schauen, dass die Leute davon erfahren.
Wir kommen schon zum Schluss unseres Podcasts. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage an euch beide. Unseren Podcast hören sehr viele Jugendliche und Jungübernehmerinnen und Übernehmer aus der Landwirtschaft. Was würdet ihr persönlich denen gerne zum Schluss dieses Podcasts mit auf den Weg geben? Elisabeth, ich fange bei dir an und Elina, du dann.
Ich finde das total spannend, dass ihr junge Menschen gut erreicht. Das ist für uns im Netzwerk sehr herausfordernd, junge Menschen zu erreichen. Also mein Bitte wäre, bitte tritt in Kontakt mit uns, sagt, was uns braucht, damit wir euch zukünftig mit den Angeboten auch wirklich besser erreichen. Weil die Zielgruppe ist ja die Zukunft in Wirklichkeit.
Ja, die Jugend ist die Zukunft.
Also wenn wir die nicht erreichen, dann machen wir vielleicht auch wichtige Arbeit, aber dann geht was ganz Wichtiges verloren. Also das wäre wirklich die große Einladung, aktiv mitgestalten, Meinung sagen.
Auch Lehrerinnen und Lehrer sind eine wichtige Zielgruppe für für Informationen, weil die ja die Jugend auch in der Hand haben oder bei der Hand haben, landwirtschaftliche Schulen beispielsweise. Ich glaube, das sind ja auch Partnermögliche in eurem Netzwerk, oder? Ja. Ganz wichtig.
Genau.
Mhm. Edina, was würdest du gerne den Jugendlichen und Jungübernehmerinnen mitgeben?
Ja, ich kann sagen, dass es immer wichtig ist, viel Verschiedenes anzuschauen, vielleicht auch in verschiedene Betriebe einzuschnuppern, Praktika zu machen, auch vielleicht einmal ganz was anderes zu sehen, wie daheim gemacht wird, und dann für sich entscheiden, was taugt mir am besten, was passt zu mir, was tue ich gern, und mit dem Projekt dann ja im Hof am eigenen Betrieb starten.
Und wenn es Herausforderungen gibt, ein Netzwerk gründen
und ein Projekt
und das Problem,
starten.
Ein Projekt starten und das Problem gemeinsam lösen unter Einbindung möglichst vieler Akteurinnen und Akteure, so wie es sich AKIS wünscht, oder?
Das wäre die Wunschvorstellung, genau.
Ich bedanke mich bei euch für das Podcastgespräch, es war sehr informativ. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuschauen und Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei AgrarScience Wissen Kompakt, der HBLV Rautergumpenstein. Rautergumpenstein.